Hallo, liebe Leute, liebe Freunde von Bademantel und Erdbeerflips. Da sind wir wieder, die Jasmin und auf der letzten Rille auch noch der.
Ja, auf der letzten Rille hat der Martin auch noch geschafft. Jetzt fragst du dich natürlich, warum auf der letzten Rille? Ich habe mal wieder Dienst und normalerweise klappt das ja immer ganz gut. Aber diesmal habe ich es knapp geschafft, weil ich habe gerade eben noch einen kleinen neuen Kalker rausgezogen.
Das hört sich ja gut an. Ich habe einen Kalker rausgezogen.
Ja, wir posen ja jetzt mit unserem Krankenhaus, hast du ja gesehen, auf Insta, dass wir alle Kalker-Fans sind.
Ja, absolut. Habe ich gesehen. Sehr gut.
Hast du dieses wunderschöne Mädchen, was als erstes geredet hat, gesehen?
Nein, ich habe nur auf dich geachtet.
Nein, ich war ja gar nicht drin. So.
Doch, es gab ein Video, in dem du dabei warst.
Du musst das Neue gucken. Das Neue gucken, wo steht, wir sind, wo es um Menschen gibt, die in Kalk geboren sind. Wir nennen sie Kalker-Pens. Und die erste Person ist ein wunderschönes Mädchen, was ganz weitläufig mit mir verwandt ist.
Ah, aber Baby, also du fängst jetzt nicht hier an, den Ringaugen-Skandal.
Leute, die, der Gag bei der Sache, Leute, die bei uns immer noch arbeiten und trotzdem in dem Haus geboren sind. Das stimmt bei diesem Kind nicht so hundertprozentig, aber sie macht immerhin ein Praktikum im Sommer bei uns. Also,
du schwärmst von deiner Tochter. Das ist ja
natürlich.
Das hatte kein Rehaugen-Skandal.
Das musst du natürlich unbedingt sehen. Ja, also, und was mir dabei auffiel, es ging alles ein bisschen auf der letzten Rille. Ich kam rein und das war die Situation. Ich wurde also gerufen, ich solle mal kommen, wir müssten da, glaube ich, was machen, oder glaubte die Kollegin, die vor Ort was machen, und dann komme ich rein und
in den Kreißsaal.
Man kann sich dieses Kreißsaal-Setting ja, also man kann es sich vorstellen, aber hat man wahrscheinlich noch nicht. Ich komme also in normaler Straßenkleidung da rein. Die Frau liegt da, wie sie liegt, bei einer Geburt, ne, also die Beine hoch. Und es ist eine entsprechende Atmosphäre, die natürlich, wo ist es im Kreißsaal, ist es tierisch warm. Da ist es immer um die 30 Grad, weil die Kinder kommen ja aus einem ganz warmen, feuchten Milieu. Und wenn es dann zu kalt ist, dann würden die sich erschrecken. Also Kreißsäle sind immer überheizt.
Gute Information. Dann würden die sich erschrecken und anfangen zu schreien, ne?
Nee, das tun die ja sowieso. Aber dann würden die sich verkühlen, weil die sind ja nass und die haben ja viel Körperoberfläche und die frieren leicht. So, und dann komme ich also da rein und die Hebamme steht da, die Kollegin steht da, die Frau liegt da, ist natürlich auch, nein, das ist, glaube ich, eine Grenzsituation. Ich habe es zwar das ein oder andere Mal gesehen, aber erlebt natürlich noch nie. Und zu allem Überfluss war, dieses Kind hat sich so ein bisschen gewehrt. Also die Saugglocke steckte schon in der Frau drin.
Oh je, schrecklich.
Ja, ist richtig was für dich, ne? Und dann kommt auf einmal, geht die Tür auf und dann kommt ein Mensch rein und sagt, hallo.
Hallo.
Ja, genau. So, und da kommt der Punkt mit der Kommunikation.
Ja, aber wie kann denn da einfach ein Mensch reinkommen?
Genau. Wir alles drehen, also die Hebamme und die Kollegin nicht, aber das Paar, was ich ja gar nicht kenne, dreht sich um und denkt sich, was ist hier los?
What the fuck? Das war der Geliebte.
Genau. Und dann musst du natürlich, dafür ist er zu Hause. Aber dann musst du natürlich kommunizieren. Ich gehe dann also rein und sage, nicht erschrecken, ich bin der Oberarzt, die haben mich gerufen, wir müssen mal gucken, dass dieses Kind sofort kommt. Dann hast du die Luft ja rausgenommen. Aber die Situation, ne, du kennst sie ja auch nicht, aber stell dir vor, du lägest da splitterfasernackt, hättest wirklich massiv Schmerzen, der Mann um dich rum und du hättest irgendein Pöppel in dir stecken und dann kommt ein Mensch rein und sagt, ja, Hallöchen.
Verklagen, würde euch sofort verklagen. Aber jetzt musste ich mir das nochmal klarziehen. Also die arme Gebärende war mit ihrem Partner dort. Und der Kerl, der reinkam, ist irgendein Dritter dahergelaufen.
Das war ich.
Ach so, ich dachte, du wärst drin und dann kommt noch
einer. Das war ich. Was bin ich ja? Das ist ja der Gag.
Ach so.
Ja, der.
Ich dachte, ihr wart im Kreißsaal. Ja,
da kommt keiner. Also im Kreißsäle, deswegen war ja meine Kreißsaal-Soap oder diese ganzen Kreißsaal-Dokus immer so irre erfolgreich, weil da kommt ja keiner rein.
Ja, ich war jetzt wirklich erschreckt. Okay, und dann sagst du natürlich.
Wobei war ich.
Ja. Und dann sagst du natürlich, erschrecken Sie sich nicht. Ich sehe jetzt zwar unseriös aus, aber ich bin der äußerst seriöse Oberarzt.
Das mit dem Seriöse lasse ich weg, glaubt eh keiner. Aber die Situation ist ja wirklich so, dass natürlich ist der Kreißsaal so eine Art Safe Space. Ja, also du bist da ja für dich und du verlässt dich ja auch darauf, dass da jetzt nicht irgendwie eine Besuchergruppe kommt, die sagt, oh, das sieht mal schön aus.
Genau, das wollten wir jetzt gerne mal sehen, wie ihre neuen Gebärden.
Können Sie mal die Kleine nach vorne lassen, die sehen sonst so schlecht. So ist das ja nicht. An Unikliniken soll ja angeblich, aber das möchte ich jetzt gar nicht vertiefen. Auf jeden Fall, alle Leute verlassen sich ja darauf, das ist ein Safe Space, da bist du alleine in einer absoluten Kacksituation, weil gerade der verdammte Panz nicht rauskommt, mit deinem Mann, mit einer Hebamme, mit einer Ärztin, die sich arg viel Mühe gibt, dann fliegt die Tür auf, da kommt ein dir völlig wildfremder alter Mann rein, der sagt Hallöchen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, manchmal ist Kommunikation absolut situationsrettend. Weil natürlich dreht sich der Mann um und denkt sich, wer ist das?
Wer ist das? Dem hau ich jetzt in die Fresse. Nee, aber Frage, lernen dich die Gebärenden nicht vorher kennen? Man will.
Nein, das ist ja das Ding. Ich habe heute Morgen um 9 Uhr den Dienst übernommen. Ne? Die Dame war natürlich schon länger im Kreißsaal.
Ja, aber sind das alles Notfälle oder sind das Menschen, die sich auf eine Geburt auch vorbereiten und dich vielleicht vorher mal kennenlernen?
Ja, aber die Vorbereitung inkludiert ja nicht unbedingt ein Greet and Meet mit mir.
Ach so. Ne?
Also es gibt schon, nee, ich lerne sie nicht alle persönlich kennen. Es gibt.
Das wäre mir aber wichtig.
Ja, das ist jetzt aber schwer machbar. Das heißt, ich müsste also potenziell ungefähr 1000 Leute pro Jahr kennenlernen, weil es könnte ja immer sein, dass ich dazukomme. Aber nicht nur ich, sondern die anderen 7 Oberärzte auch.
Also teilt ihr euch das nicht auf? Die Frau X ist bei dir und die Frau Y ist bei dir?
Wenn du Dienst ist Dienst. Ne? Ich habe die 24 Stunden Dienst. Das ist einerseits die Krux an der Geschichte. Das ist aber auch das Schöne an meinem Job. Ist mein Dienst vorbei.
Okay, jetzt weiß ich nicht, wie es als Gebärende ist, aber wenn ich beim Arzt bin, also im Krankenhaus bin, was ja Gott sei Dank ganz selten der Fall war, toi, 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 dann wollte ich immer vorher den Operateur kennenlernen. Ich wollte doch nicht wissen, wenn Heini ist.
Das kannst du auch, weil eine Operation ist ja in der Regel planbar. Es sei denn, du kommst mit einem durchgebrochenen Blinddarm rein und schnappst schon nach Luft. Dann ist es ein bisschen doof. Aber ansonsten, ein Wahleingriff, dann kriegst du eine OP-Vorbereitung. Du hast natürlich das Recht, mit jedem zu reden. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, den Operateur kennenzulernen. Bei bestimmten Sachen ja. Also wenn du zum Beispiel das ist ja keine richtige Operation, aber wenn du bei uns zur Botox-Injektion in die Blase kommst.
Wie bitte? Es gibt eine Botox-Injektion in die Blase?
Das ist jetzt gynäkologisch, klasse.
Ja, aber was ist das denn? Wofür braucht man das denn?
Also, du weißt, Botox ist uns ja allen wohl bekannt.
Ne? Ja, als Faltenmittel, deswegen wundere ich mich gerade.
Botox ist ein absolutes Wundermittel tatsächlich. Botox spritzt man in Schweißdrüsen, wenn sie zu viel schwitzen. Also wenn du unter den Armen, wenn es dir wirklich so runterläuft, Botox rein. Halbes Jahr Ruhe, ja, dauert 5 Minuten. Botox, du kennst diese Knirscher, du weißt, die Zahnknirscher, ja. Diese Krämpfe in dem Unterkiefer.
Ja.
Botox in den Unterkiefer, hört dann auf.
Das heißt, dieses Faltenbekämpfungsmittel ist wahrscheinlich nur ein Abfallprodukt von dem Wundermittel.
Ein Abfallprodukt. Tatsächlich ist Botox ein Granatenmedikament. Und es gibt ja, du hast das schon mal von gehört, also jeder hat das schon mal von gehört, es gibt ja diese sogenannte Kleinmädchenblase. Das sind diese Mädels, die, bei mir sind es, das ist jetzt nicht sexistisch, aber ich behandle immer keine Jungs.
Genau, deswegen kannst du nur von deinem Erfahrungs...
Ich kann nur von Mädels reden immer. Was anderes kenne ich nicht. Ich erschrecke mich auch, wenn ich männliche Genitalien sehe. Ich habe mich schon beim OP verlaufen und kam an den Tisch, da lag ein nackter Mann.
Nein. Ja, gut.
So, auf jeden Fall, das passiert manchmal, wenn dann zieht sich die Blase unwillkürlich zusammen und du hast überhaupt keine Chance, das zu kontrollieren. Das ist sehr unangenehm, weil hin und wieder verlierst du auch. Auf jeden Fall rennst du irgendwie 20 Mal am Tag aufs Klo. Und da
hat man Botox.
In die Blase, also ist ein bisschen unangenehm, du musst halt irgendwie in die Blase reinkommen und in die Blasenschleimhaut spritzt du dann Botox rein, hast du 9 Monate Ruhe.
Ach, come on. Also, liebe Kinder, liebe Hörer und Hörerinnen von Bademantel und Erdnussflips, heute lernen wir was.
Ja, hört gut zu. Vor allen Dingen, das gibt's nicht überall. Ne? Das ist in Köln, glaube ich, machen es nur 2 Stellen. Eine davon bin ich. Und in dem Fall lernst du natürlich den Operateur kennen, weil das ist planbar. Dann sage ich, Sie kommen bitte oder irgendwer sagt, kommen Sie bitte. Nee, ich mache es alles selber. Aber es könnte auch jemand sagen, kommen Sie bitte am Dienstag um 7:30 morgens. Dann ist der Kollege da. Das ist übrigens dieser junge Mann, dieser jung gebliebene Mann hier. Und der kann Ihnen das alles nochmal erklären. Ich erkläre dir das auch.
Ja, weil ich finde, das ist wichtig.
Da weißt du, dass du dich kriegst. Ich finde das auch wichtig.
Ja, dann baut man aber nämlich eine Beziehung auf, hat hoffentlich Vertrauen im günstigsten Falle und dann geht das besser, ja?
Ja, das mit dem Vertrauen mit Ärzten ist ja so eine Sache.
Also ich bin ja mega misstrauisch. Als Ärztetöchterchen bin ich ja mega misstrauisch. Und ich war ja.
Das, was ist die Alternative?
Ja, also ich versuche dann immer wenigstens abzuklopfen, so gut wie es geht. Also ich war ja nur mal wegen meines Kreuzbandrisses Krankenhaus, Unhappy Triad, Kreuzband, Innenband und noch irgendein Band, keine Ahnung. Und da lernte ich den Operateur vorher kennen. Und dann sagte ich, wann operieren Sie mich denn morgen? Sagte er, um 6 Uhr. Sag ich, um Gottes Willen, da sind Sie ja noch müde. Sagt er, wieso? Da habe ich doch schon 2 Operationen hinter mir. Sag ich, wie bitte? Dann sag ich, dann sind Sie ja schon wieder müde. Sagt er, was interessiert Sie denn, ob ich müde bin oder nicht? Sag ich, naja, ich komme in Topform.
So, das ist nämlich, das ist Beispiel für nicht besonders gelungene Kommunikation eines Arztes. Ja, also A, finde ich es sehr merkwürdig, dass der um 6 Uhr schon operiert hat, weil ich habe mein Leben lang immer um 7:30 angefangen.
Ja, anderes Krankenhaus. Krankenhaus Hellersen.
Ja, scheint in einer Mordsbude zu sein, wenn die um 4 Uhr morgens schon anfangen, Kreuzbänder zu operieren. Aber ja, es ist genau das, kennen wir ja, oder das weiß ja auch jeder, dass Ärzte früher in den 90er Jahren, liebe Kinder, als der Papa noch jung war, haben wir ja irgendwie 36-Stunden-Schichten gemacht.
Ja, und ich glaube, ihr hattet nicht gelernt, dass ihr wirklich kommunizieren sollt. Man sagte ja nicht umsonst Götter in Weiß und dann kam immer so von oben herab irgendwie so eine Anzeige.
Halbgötter.
Aber man hat sich nicht die Mühe gemacht, dem Patienten, die Patientin abzuholen, zu beruhigen und
gar nicht.
So weiter.
Ja, das haben wir auch nicht gelernt tatsächlich. Also inwiefern man das lernen kann, weiß ich nicht. Die Autistenquote unter Ärzten ist meiner Meinung nach extrem hoch. Und dass wir ja auch ein Service, dass wir eigentlich einfach Dienstleister sind. Diese Idee, die hat sich irgendwann mal entwickelt. Ich habe das wahrscheinlich relativ früh begriffen, weil ich sowas aber immer früh begreife. Nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil ich einfach denke, du kannst in dieses Krankenhaus gehen zum Wahleingriff. Du kannst aber auch in das andere Krankenhaus.
Du hast die Zeichen der Zeit.
Kann hier gehen. Ja, kann ich was der andere nicht kann? Kann ich dabei noch jonglieren oder Schlager singen? Letzteres vielleicht, aber ich
muss. Ja, du kannst kommunizieren.
Genau. Und ich weiß.
Das ist mega wichtig.
Ich weiß gar nicht, inwiefern man das lernen kann. Also zu glauben, dass man im Studium da so einen Kommunikationslehrgang macht und dass dann diejenigen, die die ganze Zeit bisher nur umt gesagt haben, auf einmal sich und anderen die Welt erklären, glaube ich nicht. Es hilft, wenn man gerne und viel redet. Insofern hatte ich gute Voraussetzungen.
Absolut.
Aber natürlich musst du, wenn du dich jetzt mir anvertrauen würdest als Patientin, dann möchtest du natürlich wissen, was ist denn das für ein Typ?
Ja, vor allen Dingen ich und ich glaube ganz viele andere Menschen auch möchten wissen, was wird denn jetzt gemacht? Und für euch, ich sage jetzt mal, die Ärzte, ich schere jetzt mal über einen Kamm, sind das ja Routineeingriffe. Ihr macht jeden Tag das Gleiche. Euch ist völlig klar, jetzt kommt erst X, Y, Z. Ne? Erst die Narkose, dann was weiß ich, ne? So, das weiß der Patient aber nicht. Der ist ja, für den geht's ja im Zweifel um sein Leben. Und der will wissen, was stellen die jetzt mit mir an, wenn ich hier gleich hilflos und betäubt vor ihnen liege. Und ich finde, das muss man erklären.
Da gibt es natürlich, also verpflichtend, eine Operation ist ja juristisch Körperverletzung.
Ja.
Ja, und ich darf deinen Körper aber verletzen, wenn du damit einverstanden bist. Das heißt, es gibt diese Aufklärung und die ist rasant wichtig. Also
ja, aber die wird ja auch nur so runtergeleiert, ja?
Ja,
das ist ja auch so was, wo man wirklich erklärt, worum es geht. Das wird so runtergeleiert und der Patient hat ja, wie gesagt, du sagtest ja gerade, was ist die Alternative, sagt dann ja, aber verstanden hat man im Zweifel nichts oder nicht alles.
Ja, da hilft erstens, wenn man sich ein bisschen Zeit dafür nimmt, ja, und B, wenn man zwischendurch mal nachfragt. Ist das bis hierhin klar? Gibt es irgendwelche Unklarheiten oder sowas? Das kostet natürlich Zeit. Zeit ist bekanntermaßen Geld. Ja, Medizin ist auch ein Betrieb. Ich habe das große Glück, dass ich in einem relativ kleinen Krankenhaus arbeite. Wir haben Zeit. Ja, wir sind keine Uniklinik, wo jeden Tag 1000 durchgebombt werden müssen. Das heißt, wenn jetzt also jemand Fragen hat, dann kann ich die durchaus erklären. Aber wir haben dafür das kleine Problem, dass wir natürlich da, wo mein Krankenhaus ist, habe ich ja schon mehrfach berichtet, ist die Quote an Biodeutschen relativ klein.
Das heißt, du kannst viel sprechen, du wirst aber selten verstanden.
Yeah.
Ja. Dann machen wir Fremdsprachekurse. Oder KI. Aber weißt du, mit diesen Erklärungen, ich hatte mir vor Jahren, circa 20, habe ich mir die Augen lasern lassen. Und ich hatte auch tatsächlich 15 Jahre keine Brille mehr gebraucht. Das war sensationell, der Eingriff. Zumal, ich habe ja Angst vor Spritzen, aber beim Augenlasern bekommt man keine Spritze. Also war das für mich natürlich ein Piece of Cake. Aber du wirst da auf den Tisch gelegt. deine Augen werden mit so Klammern aufgerissen, es werden irgendwelche Betäubungstropfen in deine Augen geträufelt, du bist bei vollem Bewusstsein und dann fangen die an deinem Auge darum zu lasern.
Ja, aber ohne Mist, kann man da nicht irgendwie Propofol oder sowas kriegen, dass du knacke dicht bist?
Könntest du bestimmt, ist aber gar nicht notwendig. Und wie gesagt, ich bin ja der Pins und der Schisser vor dem Herrn und das war easy. Das war wirklich easy, das durchzustehen. Und ich habe mich natürlich vorher, habe ich mir die Lebensläufe der Operateure angeguckt, habe geguckt, wer hat wie viel Erfahrung, weil das war ja vorher nur in Neuseeland, in der Türkei und was weiß ich, wo hat man diese Operationen durchgeführt. Das war in Deutschland damals noch relativ neu. Dann gab es Laser, die sich bewegten, die der Bewegung des Auges folgten und andere, die das noch nicht konnten. Also ich habe ganz gezielt ausgesucht. So, dann lag ich da mit Häubchen auf dem Kopf und auf dem Tisch natürlich mega aufgeregt. Und dann fangen die an, stehen so mit drei Leuten um dich rum und fangen an zu scherzen, irgendwelchen Unsinn zu erzählen. Sag ich, Leute, es geht hier um mein Augenlicht, ja? Kann ich mal ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit verlassen?
Genau, bisschen mehr Konzentration hier.
Ja, wie gesagt, das gibt's doch nicht, es geht um mein Augenlicht, ja? Aber wie gesagt, die machen einen Tag, weiß ich nicht wie viele davon, das ist für die ganz unspektakulär.
Ja, natürlich ist das für, wenn ein Kaiserschnitt ist für mich, wie wenn der Klempner irgendwie die Waschmaschine anschließt. Also es ist, ist schon so. Ne? Aber das muss man natürlich, so viel Empathie muss ja nun sein, dass man sieht, dass das für den anderen nicht so ist. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich dir den Bauch aufschneide oder ob ich deine Waschmaschine anschließe.
Das stimmt. Wobei es mich auch genauso ärgert, wenn ich in irgendeiner Werkstatt bin. Ne? Du kriegst dein Begehr vor oder in irgendeinem Laden, wo jemand anders was für dich tun muss. Und der dann nicht sagt, ja, habe ich verstanden, ich kümmere mich eben drum, sondern einfach gar nichts sagt, blöd vor sich hinguckt, irgendwie im Computer rumtippelt und du nicht weißt, tut der jetzt was oder ist der irgendwie schon verstorben oder spielt der gerade eine Passion auf dem Computer? Das finde ich so unangenehm, dass Menschen...
Aber das ist dieser Dienstleistungsgedanke. Ne? Also ist ja nun völlig egal, wie du dich gerade fühlst. Du bist in dem Moment, wo du eine Leistung anbietest, bist du ein Dienstleister. Und wir sind nicht Halbgötter in Weiß, weil es gibt Alternativen. Ne? Alternative vielleicht nicht unbedingt, wenn du einen Kaiserschnitt brauchst du einen Kaiserschnitt. Dann muss ihn irgendwer machen. Aber es muss nicht der Arzt sein. Es kann auch ein anderer Arzt sein. Warum soll es jetzt der Arzt sein? Lebenslauf wäre bei mir jetzt relativ tote Hose. Der ist zwar auf unserer Homepage drauf, aber da steht, wo ich herkomme und wo ich gearbeitet habe. Das heißt nicht, da steht nicht drauf, er hat in 6 Kontinenten geheilt.
Ja, aber die werden dann gucken, der macht einen Podcast, der war in Afrika. Die werden schon so ein rausfinden. Der war bei RTL Frontmann in irgendeiner Live-Show.
Das hilft natürlich. Das steht nicht in meinem offiziellen Lebenslauf drin, weiß aber trotzdem jeder.
Genau, Social Media verrät's.
Was ja tatsächlich jetzt nicht mehr so, weil das ist ja auch schon 17 Jahre her, dass ich das zuletzt gemacht habe, aber das damals hieß es natürlich, also in der Denke des Kunden, der macht das im Fernsehen, der muss das ja können.
Also ich hätte genau den umgekehrten Gedanken, weil es gibt ja auch diese Gerichtsshows, ne, mit Anwälten und Richtern und ich weiß gar nicht, ob das echte sind oder nicht. Jedenfalls.
Ja, als ich dann geklärt hatte, das wurde ich auch schon mal gefragt, sind Sie eigentlich ein echter Arzt? Als ich das geklärt hatte, dass ich wirklich ein echter Arzt, es war schon klar, dass ich da im Fernsehen meinen normalen Job ausübe, haben die dann gedacht, na ja, gut, also das ist ja auch von der Denke her logisch. Keine Klinik lässt einen da im Fernsehen irgendwas machen, wenn der nicht kann.
Ja, schon, aber ich weiß gar nicht, ob das für mich ein Positivfaktor wäre oder ein Negativfaktor. Ich glaube, so wie ich gestreckt bin, würde ich denken, nee, zu dem einige ich nicht.
Ja gut, also das könnte natürlich sein, dass du denkst, könnte ein wenig unseriös sein.
Ja, ein bisschen. Also RTL, weißt du, wäre das jetzt ARD? Okay.
Oh, also für die habe ich auch mal, aber dass da also die Stine Geburt gefilmt hat, da war mein Dienst zu Ende. Das war furchtbar. Für die habe ich auch mal ein paar Geburten gedreht, das war aber nichts. Ich zitiere da gerne unsere stellvertretende Kreißsaalleitung, die, als sie dann fertige Hebamme war, gesagt hat, also sie bewirbt sich überall in Köln, nur nicht da, wo ich bin. Weil sie fand mich ungeheuer unseriös. Sie hätte so viel geredet, so viel Quatsch gemacht und sie hätte gedacht, ich bin der letzte Hempel, so wie du auch. Ja, ja, sie wusste, ich war im Nachbarkrankenhaus und dann bewarb sie sich im EVK und ein halbes Jahr später war ich da. So, und dann hat sie wohl am Anfang gedacht, ganz furchtbar, mittlerweile lieben wir uns heiß und innig.
Ja, anfängliche Antipathie kann ja in Sympathie.
Nee, das ist, das, weil offensichtlich ist dieses Kommunikative, was ich so als Bugwelle vor mir herschiebe, ist dann auch bei ihr angekommen. Aber nochmal zurück auf diese Aufklärung. Das ist nämlich wirklich ein Punkt mit der Aufklärung. Es kommen ganz viele Leute hinterher und sagen, habe ich nicht verstanden.
Ja. Ich verstehe das dann auch. Steht da keiner.
Und das verstehe ich auch, weil die sind dann nicht gut aufgeklärt. Für die Medizinbürokratie ist wichtig, dass sie den Wisch unterschrieben.
Genau.
Ja, da kannst
ihr fein raus seid, aus dem Schneider seid, genau.
Und das ist vor allen Dingen Quatsch, wenn zum Beispiel eine Komplikation auftritt. Das muss ja nicht lebensbedrohlich sein, aber es kann ja irgendwas passieren, was unvorhergesehen ist, was du zwar aufgeklärt hast, was diejenige aber nicht verstanden hat.
Ich muss aber nochmal zurückkommen auf deine Fernsehkarriere, weil für mich, habe ich ja schon mal erzählt, ist ja der Wissensvermittler Nummer 1 die Sendung mit der Maus. Und gab es in der Sendung mit der Maus schon mal Geburten? Wurde da mal was gemacht? Weil dann müssen wir, liebe Kinder, liebe Hörer und Hörerinnen, da muss jemand jetzt dringend zur Maus schreiben und sagen, sie möchten da irgendwas wissen, was über Geburten geht. Vielleicht kommen sie dann zu Martin und wir sehen einen Beitrag in der Sendung mit der Maus. Dann wäre deine Seriosität wiederhergestellt.
Also ich war bei Wissen macht A, wenn ich das beruhigt.
Das ist auch ziemlich.
Ja, da habe ich zwar nicht geboren habe ich sowieso nicht, aber ich war nicht mit Geburten beschäftigt, aber ich habe Kreißsaalmythen erklärt. Also ist es so, dass bei Vollmond die Blase springt?
Ah, okay.
Und sowas.
Die Sendung werden wir verlinken in unserem Show.
Ja, das ist relativ lange her, bestimmt 10 Jahre her, aber das muss es irgendwie noch geben. Das habe ich mal erklärt und das ist natürlich einerseits Quatsch, andererseits, wenn du 30 Jahre wie ich mit Hebammen zusammenarbeitest, die ja beruflich verwandt mit denen sind, die sie im Mittelalter verbrannt haben auf Scheiterhaufen, dann färbt das irgendwie ab.
Du Hexer, du.
Nee, ich glaube das, ich kann nicht das, was die können. Die können Sachen, das ist einfach unglaublich. Aber das kann ich nicht, nur ich glaube mittlerweile bei Geburten auch an Surreale. Also zum Beispiel haben die Hebammen mir immer erklärt, was wirklich kompletter Stuss ist, Frauen mit Blutgruppe B Rhesus positiv entbinden super.
Aha.
Da gibt's nie Probleme. Das ist ein kompletter Schwachsinn. Aber wenn ich jetzt jemanden da liegen habe und ich mache den Mutterpass auf und sehe B Rhesus positiv, denke ich schon, klappt.
Klappt, brauche ich gar nicht kommen.
Zutsch. Ja, aber nochmal auf diese Aufdehnung zurück. Ne? Du hast jetzt dein Kreuzband, was gemacht werden muss, aber ja nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten. Das heißt, du kannst dir in Ruhe das aussuchen. Bei Geburt läuft das ja ein bisschen anders.
Ja, wobei, kleiner Einschub, das ist auch so. Es gibt eine Phase, wo es gemacht werden kann, dann gibt es eine Phase, wo es nicht mehr gemacht werden kann, da muss man lange warten. Und ich war auch schon so an der Grenze und da hat man mir im Krankenhaus gesagt, sie müssen als Notfall reinkommen, sonst können wir sie nicht aufnehmen. Und das hat man dann gemacht, weil als Notfall bist du dann aufgenommen worden.
Ja.
Es wollte dieses Krankenhaus und wie gesagt, die Planung hätte nicht mehr geklappt, dann als Notfall.
Ja gut, aber du hattest zumindest Zeit, Fragen zu stellen und sowas zu machen. Das läuft bei der Geburt, das ist tatsächlich mir jetzt auch nochmal klar geworden, dass diese Situation für die Gebärende ja auch so ein bisschen absurd ist. Da kommt ein vollkommen fremder Mann rein, der sagt, lass mich mal rein, ich ziehe das jetzt raus.
Ja, genau. Und du denkst, oh Gott, dem muss ich jetzt vertrauen. Aber wahrscheinlich ist dann in der Situation, ist einem alles recht, Hauptsache der Schmerz.
Das ist alles recht. Und man sieht ja, ist ja auch eine gewisse Kaskade. Die Hebamme hat ihr Hexenwerk da gemacht und ruft irgendwann die Ärztin oder den Arzt dazu, weil bei Geburten in Krankenhäusern ist immer ein Arzt dabei, muss nicht zwingend, ist aber aus reinen Ausbildungszwecken ja sinnig. Denn wie soll diejenige irgendwann meinen Job machen, wenn sie nie eine Geburt gesehen? Ja, und dann sagt irgendwann die Ärztin, nö, jetzt komme ich auch nicht mehr weiter. Und dann wird einer gerufen. Und dann denkst du natürlich, der jetzt gerufen wird, der muss es dann ja irgendwie machen können. Muss er.
Wäre schon, da würde ich gar nicht denken. Ich würde schon denken, ach du Scheiße, jetzt muss noch einer kommen. Was ist passiert? Also da wäre ich schon mit den Nerven.
Was kommt jetzt für ein Hempel?
Nee, vor allen Dingen, da muss ja was Dramatisches sein. Irgendwas nicht, das ist nicht in Ordnung. Also da wäre ich schon.
Ja, ist auch so. Wenn dich Leute fragen, also ich habe ja sowas wie Geburtsplanung, ne, wo ich dann bespreche, kann man das so machen und so weiter. Und das ist, weil ich ja gerne plaudere, ist das meistens ein nettes Geplauder. Und dann gehen die und sagen, ach, und sind Sie denn der zu meiner Geburt kommt? Und dann sage ich immer, seien Sie froh, wenn nicht.
Ja, toll. Nee.
Dann ist immer was scheiße.
Das willst du doch nicht. Nein, damit machst du die Leute doch schon
fertig. Froh, wenn sie mich nicht sehen, finden die alle lustig.
Ja, wirklich? Ich würde das, glaube ich, nicht lustig finden. Puh.
Siehste? Aber so sind die Leute halt unterschiedlich. das ist natürlich mit Aufklärung ist tote Hose. Ne? Also da ist dann, bei Geburten hast du tatsächlich da nicht mehr viel Zeit, weil du siehst irgendwie, wir haben ja die Kontrolle, wie geht's dem Kind über diese Herztonableitung. Und wenn du siehst, das Kind reagiert und die Herztöne sind jetzt nicht mehr so richtig tutti, dann heißt das, du musst jetzt irgendwie dafür sorgen, dass das Kind rauskommt. Das ist im Grunde genommen das Fazit, das Destillat meines Jobs. Wenn ich komme, muss das Kind raus. Wie mein Kollege, der gesagt hat, ich hatte einen sehr, sehr netten Kollegen, der ist mittlerweile niedergelassen, der sagt, wir sollten eigentlich im Kaiser so ein Plakat aufhängen, der Pans muss raus.
Der wer muss raus?
Der Pans muss raus, das Kind muss raus.
Der Pans muss raus.
Das ist das, was wir machen. Das Kind muss raus, ohne Schaden für alle.
Ja, das wäre im günstigsten Fall wäre das wünschenswert.
Ja, das kriegen wir ja hin. Das ist natürlich auch eine Sache von Teamarbeit. Finde ich in der Geburtshilfe immer ganz wichtig, dass du weißt, dass ist die, ich kenne die Player im Gegensatz zur Patientin.
Nochmal zurück auf die Kommunikation. Wenn jemand jetzt so richtig völlig dann nieder ist mit seinen Nerven, so man das dann noch sein kann bei einer Geburt, sprichst du dann wenigstens auch beruhigend mit denen? Das ist
immer.
Das, was ich mal sehr schätze.
Immer. Ich rede wahnsinnig viel, dass die Hebammen auch schon mal sagen, jetzt halt die Schnauze und mach was. Aber ich hatte einen Oberarzt, der war fachlich wirklich gut in der Großklinik, wo ich mal gearbeitet habe. Aber wir nannten ihn immer Moltke, den großen Schweiger.
Mhm. Ja? Damit kannst du als Patientin nichts anfangen.
Ja, und vor in der Situation, wenn du betäubt bist und der operiert dich, da kann er von mir aus schweigen. Genau. Über Fußball reden, das ist scheißegal.
Oder Opern hören.
Mhm. Ja, das ist mir Wurst. Auch das habe ich schon erlebt. Das hört in einer Wagner.
Ausgerechnet Wagner, ist ja auch irgendwie schon so.
Ja, also ich habe, Entschuldigung, aber das ist so grauenhaft, ich muss gleich abtreten, das kann ich ertragen. Aber der kam, also wir riefen den, ich war noch junger Assistent und konnte bestimmte Sachen nicht und rief den und damals wurden noch Zangengeburten gemacht, ne, mit diesen, also erspart euch das Googeln von Zangen, sieht nicht schön aus. Und dann haben wir den halt gerufen, der musste irgendwas machen. Dann kam dieser Typ rein, wortlos, schob ist nett formuliert, die Zange in die Frau, holte dieses Kind raus, warf die Zange in den Mülleimer und ging raus.
Ja, wie der Mayet. Einfach auftaucht, sein Werk tut und wieder verschwindet.
Wortlos. Und die Frau Weißer guckte mich an und sagte, was war das?
What the fuck?
Sorry. Ja.
Gott, schrecklich. Ne?
Das wird bei mir nicht passieren.
Ich bin sehr zu beruhigen, wenn jemand mit mir spricht. Also wahrscheinlich wäre ich dann bei dir doch wieder gut. Also entweder ablenken spricht oder beruhigend spricht. Passt. Also würdest du mir zum Beispiel, das wäre eine Idee, Martin, du könntest dann Podcast-Folgen entweder abspielen oder selbst erzählen. Das würde mich total erheitern.
Ja.
Ich glaube, das würde
ja, dich, ja, aber das ist jetzt natürlich die Frage, ob jetzt jeder wirklich unsere Dönekes über sonst was da als Unterhaltung in dieser Situation würdigen könnte. Es gibt noch eine besondere Situation, die wir auch immer wieder mal zu Hause besprechen. Ich habe ja den Vorteil, was tatsächlich auch ganz gut ist, ich kriege ja zu Hause relativ viel gespiegelt, weil meine Frau so viel Ahnung von Medizin hat wie du.
Ah ja, kompetente Gesprächspartnerin.
Ja, nein, weil die sagt, ja, jetzt überleg dir mal, wie das für uns ist. Ne? Wenn du nur unter Mediziner bist, sagst du ja, so alles. Ne? Aber die sagt dann immer, wie, ne, überleg mal, wie ich mich fühle oder wie sich jemand anders fühlt. Und wir haben ja diese Situation, dass wir manchmal notfallmäßige Kaiserschnitte machen müssen. Wie ich eben gesagt habe, wir sehen, das Kind ist jetzt nicht gut. Ich krieg's von unten nicht, weil es ist noch zu hoch oder der Muttermund ist zu oder sonst was. Ich muss einen Kaiserschnitt machen und dieser sogenannte Notkaiserschnitt beinhaltet, dass wenn ich sage, wir machen den jetzt, muss in 10 Minuten das Kind da sein.
Mhm.
Das heißt, die muss in den OP verbracht werden, die muss eine Narkose kriegen, ich muss ihren Bauch aufschneiden. Das ist 10 Minuten, ist echt sportlich.
10 Minuten?
Das ist wirklich sportlich. Ja, und dann gebe ich mir aber, weil ich weiß, dass ich relativ schnell bin, gebe ich mir die 15 Sekunden, um zu sagen, das wird jetzt wirklich sehr holprig. Wir müssen das und das machen, weil wir das und das machen müssen. Und ich komme am nächsten Tag zu Ihnen und erkläre Ihnen das Ganze. Das kann ich jetzt aber in der Länge nicht machen. Ungefähr so.
Ja, ja, das ist sehr gut.
Das ist das Einzige, was ich noch machen kann. Und tatsächlich gehe ich auch, wenn ich frei habe, am nächsten Tag. Jetzt nicht, um mich zu berühmen, aber das machen, glaube ich, die meisten. Ich gehe dann zu den Leuten hin und sage, Fragen? Mhm. Weil die haben Fragen.
Kann ich Ihnen weiterhelfen?
Die lagen eben noch gebärend im Bett. Und das Nächste, was sie wissen, sie wachen auf der Intensivstation auf und fragen sich, was verdammt nochmal ist passiert. Und da, finde ich, da ist Kommunikation wirklich elementar.
Nicht nur da, auch in anderen Situationen. Also ich Ne, mein Vater war ja Chirurg. Das heißt, der schnibbelte gern. Tun Chirurgen ja gerne, ne? Während der Orthopäde noch mal versucht einzurenken oder irgendwie eine Tablette zu geben, wetzt der Chirurg schon gleich sein Skalpell. So, und dann hatte ich eine Freundin, beziehungsweise die habe ich immer noch. Hallo Kerstin an der Runde.
Hallo Kerstin.
Hallo Kerstin. Kam zu uns und du kennst diese Warzen, diese Stielwarzen, die manche Menschen so am Hals oder so haben. Sowieso Pendulanz heißen die, glaube ich. Und dann lief sie zu meinem Vater und sagte, guck mal, ich habe hier so Dinger, die sind unangenehm, da bleibt immer meine Halskette dran hängen. Was kann man denn da machen? Bei uns auf dem Balkon, ne? So im sommerlichen Gefilm. Und er so, warte mal einen Moment, ich guck mir das an. Oder sagst du nur, warte mal einen Moment. Griff, ne? Packt den Skalpell aus der sterilen Verpackung und machte zack und schnitt das Ding ab.
Genau so mal.
Die ist fast vom Balkon gesprungen und da war Spitztool. Ja, wieso? Jetzt ist es
Problem gelöst.
Ja, Problem gelöst.
Würde ich genauso machen.
Die war völlig fertig mit den Nerven, wäre ich auch gewesen, by the way. Also das war schon hart, ja. Wäre es doch nett gewesen, so könnt ihr das jetzt entfernen, ne? Bist du damit einverstanden? Bereite dich drauf vor.
Was so ein bisschen auch hart ist, ist tatsächlich, dass unsere Zeit schon wieder um ist. Aber ich finde, Kommunikation gibt eine ganze Menge her und wir machen da, glaube ich, in der nächsten Folge noch ein bisschen drüber weiter.
Das ist sehr gut. Und unsere heutige Folge heißt, ich habe einen Kalker rausgezogen.
Ich habe einen Kalker gerade einen Kalker rausgezogen.
Wunderbar.
Also, bleibt uns gewogen, ob ihr Kalker seid oder auch nicht, ob ich euch rausgezogen habe oder auch nicht. Und wir sehen uns dann oder hören uns nächste Woche wieder.
Bei bester Gelegenheit.
Naja, liebe Leute, bei der nächsten Gelegenheit wieder.
Liebe Leute, tschüss.
Tschüss, bis die Tage.